Mein Name ist Kevin Baumbach, ich bin 24 Jahre alt und studiere an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und sitze aktuell mit dem Paul Schäfer unter anderem an meiner Bachelorarbeit und freue mich heute hier zu sein und euch das Thema mitzubringen der Vergebung. Und es ist kein leichtes Thema und wir wollen uns das jetzt nicht anhand eines einzigen Textes anschauen, sondern uns da so langsam ranarbeiten mit mehreren Bibelstellen, aber ich denke, wir kriegen das alles ganz gut hin. Am 5. November 2003 kommt es zu einem der grausamsten Gerichtsprozesse in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Gary Ridgway wird wegen dem Mord an 48 Frauen verurteilt und für schuldig gesprochen. Er gilt als einer der größten Serienmörder in der Geschichte der USA. Und beim Gerichtsprozess werden alle Namen der Opfer aufgezählt und bei jeder einzelnen Frau bekennt Gary Ridgway sich zwar für schuldig, wirkt dabei aber so kalt und gefühlslos, als würde er schon gar nicht mehr wissen, wer seine Opfer eigentlich waren. Und in diesem Gerichtssaal waren auch alle Angehörigen und die Familien der Opfer anwesend, um die Möglichkeit zu haben, dem Mörder ihrer Geliebten noch etwas zu sagen, bevor er lebenslänglich eingesperrt wird. Und nach treten diese Leute an das Mikrofon in diesem Gerichtssaal und beschimpfen Mr. Ridgway. Er ist ein Tier, sie wünschen ihm einen langen und qualvollen Tod. Sie sagten, er solle doch in der Hölle brennen. Harte Worte, aber irgendwo auch verständlich bei so einer schrecklichen Tat. Und wir können es uns vielleicht so ein bisschen vorstellen, die Atmosphäre in diesem Gerichtssaal war eine Mischung aus Hass, Wut und Trauer. Bis der Vater eines Opfers am Mikrofon stand und Folgendes sagte: Mr. Ridgway, hier gibt es Leute, die Sie hassen. Ich gehöre nicht dazu. Sie haben es schwer für mich gemacht, das zu leben, woran ich glaube. Und das ist das, was Gott vorschreibt, zu tun. Und das bedeutet, zu vergeben. Ihnen ist vergeben, Sir. Wie kann man Dinge vergeben, die man eigentlich nicht vergeben kann? Vergebung ist vielleicht eines der herausforderndsten Dinge, die uns in unserem Leben so begegnen, weil es uns immer von beiden Seiten betrifft. Jeder von uns war schon mal in der Situation, dass dir etwas Schlimmes, etwas Verletzendes angetan wurde und du Vergebung aussprechen musstest. Du warst aber auch schon mal in der unangenehmen Lage, dass du es vielleicht verbockt hast, du deinen Mitmenschen verletzt hast und selbst um Vergebung bitten musstest. Wir sind alle konfrontiert mit Vergebung, ob wir sie empfangen oder geben müssen. Und deswegen überrascht es auch nicht, dass Vergebung eins der zentralsten Themen im christlichen Glauben darstellt. Und es ist eine herausfordernde Botschaft und ich weiß mit größter Wahrscheinlichkeit, dass Menschen auch heute hier sitzen, die vielleicht mit dieser Botschaft zu kämpfen haben. Entweder weil ihnen vielleicht noch nicht vergeben wurde oder weil sie selbst vielleicht nicht vergeben können. Und ich möchte nicht kleinreden oder relativieren, was du erlebt hast. Und ich sage das jetzt mit dem allergrößten Respekt vor deiner Geschichte, aber das Maß an Vergebung, was du bereit bist, anderen Menschen zuzusprechen, entscheidet auch über das Maß an Freiheit und Frieden, den du und ich in unserem Herzen erleben dürfen. Wir gehen heute an dieses Thema ran, weil wir trotzdem fest davon überzeugt sein können, dass es am Ende eine gute Botschaft ist und Vergebung immer zu Freiheit führen wird. Das ist zumindest die biblische Perspektive, mit der wir uns jetzt etwas genauer beschäftigen wollen. Ich habe diese Predigt in drei Punkte untergliedert und der erste Punkt lautet: Du brauchst Vergebung von Gott. In Römer 3, in den Versen 10 bis 12, schreibt Paulus Folgendes. Er sagt: Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. In dem Kapitel beschreibt Paulus die Gerechtigkeit Gottes in seinem Gericht und wie es keinen Unterschied gibt zwischen Juden und Nicht-Juden, wenn es um ihre Sündhaftigkeit, wenn es um ihre Schuld geht. Und Paulus verwendet hier sehr, sehr absolute Begriffe. Er sagt, keiner ist gerecht, nicht einer. Alle sind abgewichen. Keinen einzigen kann man noch gebrauchen. Keiner von euch tut Gutes. Und es sind harte Anschuldigungen, die uns da treffen, vielleicht etwas zu hart. Ich würde sagen, ja, es ist hart, aber es ist auch die Wahrheit, die wir hören müssen. um die Botschaft von Vergebung überhaupt begreifen zu können. Du und ich, wir sind Sünder, weil wir Dinge tun, die Gottes Plan für unser Leben verfehlen. Der geistliche Ignatius von Loyola sagte einmal, Sünde ist nicht darauf zu vertrauen, dass das, was Gott für mich will, mein tiefstes Glück ist. Sünde ist nicht darauf zu vertrauen, dass das, was Gott für mich will, mein tiefstes Glück ist. Gott möchte unser tiefstes Glück. Und doch tun wir so, als wüssten wir es besser und schaden uns selbst sowie anderen damit. Und als Christen können wir dieses Problem in unserer frommen Blase relativ schnell als Sünde betiteln und irgendwie anfangen, daran zu arbeiten und es Gott im Gebet hinzulegen. Aber Sünde betrifft jeden, auch wenn man nicht weiß, was Sünde überhaupt ist. Und vielleicht sitzt du hier und das Konzept von Sünde ist ja auch irgendwie neu. Oder du sagst, ich fühle mich gar nicht so schlecht. Ich fühle mich gar nicht so sündig, wie es in diesem Text von Paulus vielleicht heißt. Und unsere moderne westliche Kultur würde auch sagen, wir glauben nicht an die Sünde. Wir glauben nicht an Gott. Wir glauben nicht an Himmel oder Hölle. Wir glauben nicht an Wahrheit. Jeder darf seine eigenen moralischen Kategorien haben. Wir glauben nicht an die Sünde. Und doch gibt es eine innere Stimme in uns, die uns beschämt und sagt, dass wir dem, was von uns verlangt wird, nicht gerecht werden. Irgendetwas ist da los, aber es gibt keine eindeutige Antwort der Gesellschaft. Und die Bibel bietet eine viel bessere Erklärung dafür, wieso wir so empfinden und was es mit dieser inneren Stimme auf sich hat. Es ist die bekannte Geschichte vom Sündenfall aus 1. Mose 3, die Verse 7 bis 10. Da wurde ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Die bekannte Geschichte des Sündenfalls ist eine Geschichte von Schuld und von Scham. Der Mensch sündigt und die Reaktion ist Schuld und Scham. Sie fühlen sich entblößt und beschämt und müssen sofort die Wahrheit verstecken, in welchem Zustand sie sich jetzt eigentlich vor Gott befinden. Und die Menschen hören auch heute noch diese innere Stimme, die ihnen sagt, du bist dem nicht gerecht geworden, was von dir verlangt wurde, was dir vorgeschrieben war. Schuld fragt immer nach dem Was und Scham fragt immer nach dem Wer. Schuld sagt, was ich getan habe, war schlecht. Scham sagt, ich bin schlecht. Schuld sagt, was ich getan habe, war nicht liebenswürdig und ich muss es irgendwie wieder gut machen. Scham denkt, ich bin nicht liebenswürdig und es gibt keine Hoffnung für mich. Und die Antwort von Adam und Eva damals, wie auch von uns Menschen heute, ist, wir bedecken uns mit Feigenblättern und probieren, uns vor Gott zu verstecken, weil wir es nicht ertragen können, in unserer Nacktheit gesehen zu werden. Warum arbeiten so viele Menschen bis zum Umfallen, um erfolgreich zu sein? Warum gibt es Menschen, die nicht Nein sagen können zu anderen? Warum bleiben andere wiederum distanziert und können Freundschaften oder Beziehungen nicht zulassen? Warum denken manche, sie müssten die ganze Zeit andere davor retten, etwas Falsches zu tun? Warum leben manche in einem ständigen Opfermodus und geben immer anderen die Schuld dafür, wenn sie verletzt wurden? Warum können Menschen keine Autoritäten akzeptieren und sich von niemandem etwas vorschreiben lassen? Warum werden andere extrem religiös und moralisch und denken, sie könnten jedem vorschreiben, was er oder sie zu tun und zu lassen hat? Warum suchen so viele Menschen unverbindliche sexuelle Begegnungen, obwohl sie genau wissen, dass irgendwas daran falsch ist? Warum all diese Dinge? Weil es Feigenblätter sind. Dein Perfektionismus könnte ein Feigenblatt sein. Dein Festhalten an alte Zeiten, an alte Beziehungen könnte ein Feigenblatt sein. Deine Arbeit könnte ein Feigenblatt sein. Du weißt tief in dir, dass da Schuld ist und dass da Scham ist und du weißt nicht, was du damit anfangen sollst. Also greifst du zum Feigenblatt und willst es verdecken. Niemand soll sehen, dass du darunter nackt bist. Und vielleicht merkst du so langsam, dass auch du vielleicht dieses Problem mit Schuld und mit Scham hast, dass auch du ein Sünder bist, genau wie ich und genau wie jeder andere, der heute hier anwesend ist und genau wie es in Römer 3 geschrieben steht. Ich weiß nicht, mit wem du dich in der Geschichte vom Serienmörder am Anfang identifiziert hast. Ob du auch schon diese Wut der Angehörigen, der Betroffenen gespürt hast. Oder ob du vielleicht sogar die Reaktion des christlichen Vaters nachvollziehen konntest. Die Realität ist, wir sitzen neben diesem Serienmörder auf der Anklagebank. Wir sind die, die beschimpft werden, weil wir es nicht geschafft haben. Und wir brauchen jemanden, der an das Mikrofon tritt und sagt, dir ist vergeben. Wir brauchen Vergebung. Feigenblätter funktionieren nicht auf Dauer. Sie verdecken deine Schuld und Scham vielleicht für einen gewissen Moment, aber sie packen das Problem nicht wirklich an der Wurzel an. Die einzige Lösung für das Problem der Sünde heißt Vergebung. Und die gibt es durch das Evangelium von Jesus Christus. Und David verdeutlicht dieses Evangelium sehr, sehr gut in dem Psalmtext, den Eckhart vorher schon gelesen hat. Und ich möchte ihn nochmal wiederholen und zum zweiten Punkt kommen. Gottes Vergebung für dich selbst annehmen. David schreibt, er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Es ist ein wirklich ermutigender und schöner Text. David verdeutlicht hier, wie gesagt, das Evangelium, die gute Botschaft. Gott hat uns nicht nach unserem Handeln vergolten. Er schaut sich nicht unsere Sünden an und macht anhand dessen seine Reaktion fest. Er handelt eben nicht so, wie wir es vielleicht eigentlich verdient hätten. Und gerade das zeigt seine radikale und rücksichtslose Liebe und Gnade. Gott tut uns Gutes, obwohl wir böse sind. Und wir tun Gott Böses, obwohl er gut ist. Gott antwortet auf unsere grundlose Bosheit mit grundloser Güte und schafft unsere Schuld so weit weg, wie der Osten vom Westen weg ist. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ich glaube ja schon daran, dass das stimmt. Gott tut das ja wirklich mit meiner Schuld, wenn ich ihn um Vergebung bitte, aber irgendwie kann ich mir selbst nicht vergeben. Was sagen wir einem Menschen, der sich selbst nicht vergeben kann? Kein anderer außenstehender Mensch wird jemals die Kraft aufbringen, diese Blockade aufzuheben, die das Ich dieses Menschen sich selbst auferlegt hat. Und die Bibel offenbart den Kern dieses Problems. In 1. Johannes 3, Vers 20 heißt es, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Gott allein ist der letzte Richter darüber, wer wir sind und was wir getan haben. Der über das Was und Wer in unserem Leben entscheidet, der Schuld und Scham nehmen kann durch Vergebung, weil er barmherziger und gnädiger mit uns ist, als es oft unser eigenes Herz mit uns ist. Gott tritt an dieses Mikrofon im Gerichtssaal und sagt, dir ist vergeben, auch wenn sonst niemand anderes in diesem Saal das nachvollziehen kann. Es ist eine feststehende Wahrheit, wenn er das sagt, und er hat es bewiesen, indem er am Kreuz für uns gestorben ist. Und du kannst und sollst deinem Herzen immer wieder sagen, mir ist vergeben, weil er es mir auch sagt und nicht jemand anderes oder ich es hier heute sage. Und Jesus selbst wird nicht müde, uns es immer und immer wieder aufs Neue zu sagen und immer wieder in diesen Gerichtssaal zu treten, wo wir gleichzeitig auf der Anklagebank und gleichzeitig als Richter sitzen. Er nimmt dich an die Hand und führt dich immer wieder zum Kreuz, um dir zu sagen, glaubst du wirklich, ich meinte das nicht ernst, als ich mit dem Tod dafür bezahlt habe? Du warst es mir wert, mein Sohn, meine Tochter. Dir ist wirklich vergeben. Und wenn ich keine Schuld sehe, dann ist da auch keine Schuld mehr. Und auf dem Weg hin zu echter Reue und zu Annahme von Gottes Vergebung sind zwei Dinge besonders wichtig. Bekenntnis und Umkehr. Bekenntnis und Umkehr. Seine Sünde zu bekennen, meint ein volles und klares Eingeständnis abzugeben für das, was man falsch gemacht hat. Es ist nicht einfach so eine kleine Entschuldigung irgendwo in den luftleeren Raum, sondern ein ehrliches Gebet vor Gott, wo man Verantwortung für sein falsches Handeln übernimmt. Und es ist für unsere Gottesbeziehung sehr, sehr wichtig, das wirklich vor Gott auszusprechen und zu kommunizieren. Es verändert unser Herz und schafft mehr Bewusstsein für die Tat, aber vor allem für Gottes Antwort auf die Tat. Das hebräische Wort für bekennen, Yada, hat oft noch den zusätzlichen Sinn, Gott zu loben und ihm zu danken. Es ist nicht nur ein reines Bekennen, sondern es ist Lobpreis, es ist Danksagung. Eine Sünde zu bekennen, ist also nicht nur die Wahrheit zu sagen und in eine Haltung zu kommen, die sagt, ich verdiene jetzt Strafe, sondern Gott die Ehre dafür zu geben, ihn zu loben, dass er uns nicht nach unseren Sünden bestraft, sondern sie so weit von uns entfernt, wie der Osten vom Westen entfernt ist. Ja, wir gestehen ein, dass wir versäumt haben, Gott zu lieben und zu ehren, aber wir dürfen wieder neu damit beginnen, ihn durch ein verändertes Verhalten und ein verändertes Herz zu verherrlichen. Das Ziel von Sündenbekenntnis ist nicht der Fokus auf unser schlechtes Ich oder unsere falsche Tat, sondern auf Gottes Umgang und Gnade mit unserem schlechten Ich und der falschen Tat. Und diese Art von Bekenntnis legt ein gutes Fundament dafür, dass wir von unseren Sünden wirklich umkehren können. Und es wird natürlich passieren, dass wir weiterhin sündigen, dass wir vielleicht auch immer wieder in derselben Sache fallen, aber Gottes Vergebung wird nie aufgebraucht sein für uns, auch wenn unser eigenes Herz uns manchmal etwas anderes einredet. Unser Herz kann sich langsam zu einem Herzen verändern, das Sünde abstoßend findet und sich deshalb auch verändern will und nicht muss und falschem Verhalten ehrlich absagt. Möge Gott uns dieses innere Wachstum schenken. Der dritte und letzte Punkt, anderen vergeben, damit dir vergeben wird. Ich lese Matthäus 6, die Verse 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Als Jesus diese Worte spricht, befindet er sich mitten in der Bergpredigt und beendet mit diesem Kommentar zur Vergebung gerade den Abschnitt, wo er uns gezeigt hat, wie man beten soll, also das Vaterunser. Und Jesus legt hier nochmal eine besondere Betonung auf Vergebung, denn er hat ja schon mal im Vaterunser eine Bitte zur Vergebung drin gehabt. Er vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und Jesus ist hier sehr klar und beleuchtet diese Logik der Vergebung von beiden Seiten. Er sagt, die Vergebung von Gott für uns hängt eng mit der Vergebung zusammen, die wir anderen bereit sind zu gewähren. Wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergibt, wird Gott euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird auch Gott euch nicht vergeben. Eigentlich relativ simpel. Die Menschen um euch herum haben ihre Übertretungen, haben ihre Sünden, ja. Aber ihr sollt sie ihnen vergeben, weil ihr auch eure Übertretungen, weil ihr auch eure Sünden habt. Und Gott euch dafür ja auch vergibt, obwohl ihr es nicht verdient hättet. Vergebt den Menschen, wie auch Gott euch vergeben hat, nämlich unverdient und mit grundloser Güte. Man könnte aus diesen Worten Jesu schließen, dass Gott uns so lange nicht vergibt, bis wir dem anderen vergeben haben. Aber meint Jesus wirklich, dass Gottes Vergebung für uns davon abhängt, ob wir einander vergeben? Also quasi unsere Vergebung zuerst als eine Art Voraussetzung, damit Gott uns auch vergeben kann? Gibt es Fälle oder gibt es Zeiten, in denen Gott uns seine Vergebung nicht gewährt, wenn wir auch nicht bereit sind zu vergeben? Die meisten evangelikalen Ausleger und damit auch Prediger so im freikirchlichen Kontext würden wohl sagen, Jesus möchte hier eher etwas wie eine allgemeingültige Regel formulieren und nichts, was wir uns gegenseitig oder auch selbst in speziellen Situationen vorhalten, um uns ein schlechtes Gewissen oder Angst zu machen. Und dass es viel eher um die Bereitschaft geht zur Vergebung, wenn mal jemand kommt und danach fragt. Und ein Teil davon stimmt auch. Es geht definitiv nicht um Selbstverurteilung oder irgendeine Angstmacherei. Und es ist auch wirklich keine leichte Frage, ob unsere Vergebung untereinander so starken Einfluss darauf haben kann, ob Gott uns auch vergibt oder nicht. Die standardmäßige Auslegung ist eben, erst vergibt Gott uns und dann können wir anderen vergeben. Und diese Sicht passt sehr gut in unser Bild von Vergebung, das eben unter anderem auch sehr stark von Paulus geprägt ist. Da klingt dann sowas im Ohr wie, wir sollen einander vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Aber wir befinden uns hier nicht in einem Paulusbrief, sondern im Matthäusevangelium. Und die Sicht von Matthäus, die er immer wieder betont, ist, dass Jesus nicht gekommen ist, das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen und dass zu wahrem Glauben auch Früchte, also sichtbare Taten gehören. Im Matthäusevangelium kann man hören und tun nicht voneinander trennen. Für Matthäus ist wahrer Glaube immer beides. Wenn wir hören und daran glauben, tun wir es auch. Unter den Evangelisten ist Matthäus sozusagen der Lehrer schlechthin. Und wer Lehrer ist, der sorgt sich im besten Fall auch um seine Gemeinde. Und auch die hat in seinem Evangelium einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Es geht sehr viel bei ihm um die christliche Gemeinschaft und die Beziehung untereinander. Und deswegen verwundert es auch nicht, dass Jesus hier im Matthäusevangelium nochmal einen Fokus auf Vergebung setzt und dabei vor allem diese zwischenmenschliche Ebene nochmal betont und darauf eingeht. Und wenn wir uns den weiteren Kontext anschauen, sehen wir ein paar Verse vorher im Vaterunser eben, dass Jesus betet: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Vergangenheit. Wir treten im Gebet vor Gott und bitten ihn um Vergebung, nachdem wir unseren Mitmenschen schon vergeben haben. Und beim Hineinversetzen in die Situation der Bergpredigt, wo Jesus so radikal und so klar und so deutlich spricht, merken wir, es kann doch nicht sein, dass Jesus hier davon redet, dass es wichtig ist, einfach eine vergebende Haltung zu bewahren oder die Bereitschaft zur Vergebung zu haben, wenn mal jemand kommt und uns danach fragt. Und ich denke, jeder von uns weiß, wie selten das passiert, wie schwer es uns selber fällt, diesen Schritt zu gehen. Die Sicht von Jesus im Matthäusevangelium auf das Thema Vergebung weist sehr, sehr stark darauf hin, dass Jesus tatsächlich meint, was er hier sagt. Wir müssen einander vergeben, damit Gott uns vergibt. Und wenn wir das nicht tun, wird Gott es auch nicht bei uns tun. Paulus hat mit seiner Perspektive auf die Vergebung natürlich nicht Unrecht. Aber was Paulus sehr, sehr häufig meint, ist diese ewige Vergebung, die uns allen durch das Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha zusteht. Und diese Vergebung, die ist fest und die ist ewig, die kann uns niemand nehmen. Und Jesus will uns hier auch nicht irgendwie unsere Haltsicherheit nehmen. Gott wird denen, die in Unvergebenheit leben, trotzdem nicht ihre Rechtfertigung durch den Glauben entziehen oder ihr himmlisches Heil. Die Vergebung, die Jesus hier meint, ist die tägliche Vergebung, die tägliche Reinigung von Schuld, die wir in unserer Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen brauchen. Es soll eben nichts zwischen dieser Beziehung zu Gott stehen und dafür braucht es auch eine gesunde Beziehung zum Nächsten. An einer anderen Stelle sagt er, ihr könnt nicht Gott lieben und gleichzeitig euren Bruder hassen. So funktioniert Glaube nicht. Und es braucht auch keine neue Art der Vergebung, nachdem wir einer Person mal nicht vergeben haben. Jesu Tod und Auferstehung ist völlig ausreichend und muss in keinster Weise erneuert werden. Es würde gegen die gesamte Botschaft der Bibel sprechen. Es ist vielmehr ein sich immer wieder wiederholendes Waschen von den Sünden dieser Welt, die wir ansammeln im alltäglichen Leben. Ein immer wieder vor Gott treten und Schuld bekennen, um Vergebung aufs Neue zu empfangen. Es ist das, was die Bibel auch Buße nennt. Uns ist natürlich ein für alle Mal am Kreuz vergeben worden und trotzdem heißt das nicht, dass wir einmal für Vergebung bitten können und damit sind alle zukünftigen Sünden, die wir tun, bereinigt. Und diese Art von Vergebung spricht Jesus hier an. Er weiß natürlich, dass so mancher Streit und so manche Verletzung Zeit brauchen, bevor ehrliche Vergebung stattfinden kann. Gott erwartet auch nicht, dass wir den Menschen, die vielleicht unsere gesamte Welt zerstört haben, von einem auf den anderen Moment sofort vergeben. Aber er weiß auch, dass Vergebung ein und vielleicht der Schlüssel zu wahrer Freiheit und innerer Heilung ist. Das Maß an Vergebung, das du bereit bist, anderen Menschen zuzusprechen, entscheidet über das Maß an Freiheit und Frieden, den du und ich in unserem Herzen erleben dürfen. Und doch gibt es eine Verbindung unsere Bereitschaft für Vergebung untereinander zeigt, ob wir Gottes Vergebung für uns selbst schon angenommen haben oder auch nicht. Wenn wir anderen nicht vergeben können, dann kann das meistens auch ein Indiz dafür sein, dass wir uns selbst nicht vergeben haben und dass wir uns für Gottes Vergebung auch noch nicht wirklich geöffnet haben. Wenn die Beziehung zu unseren Mitmenschen durch Unvergebenheit gestört ist, dann fordert uns Jesus dazu auf, das zuerst in Ordnung zu bringen und dann zu ihm zu kommen und ihn auch um Vergebung für unsere Schuld bitten zu können. Und dann wird er sie auch gewähren. Aber wo wir nicht bereit sind, Menschen ihre Verfehlungen zu vergeben, da wird auch Gott dieses Verhalten nicht belohnen, sondern mit Geduld darauf warten, dass wir einander verzeihen, damit auch er uns verzeiht und alle Ebenen dieser Beziehung bereinigt sind. Ich möchte zum Schluss kommen und nochmal kurz zusammenfassen. Der erste Punkt hieß, du brauchst Vergebung von Gott. Jeder von uns hat dieses Problem mit der Sünde, mit Schuld und mit Scham. Und wir probieren unsere Sünden ständig mit Feigenblättern vor Gott und den Mitmenschen zu verdecken, aber das funktioniert nicht auf Dauer. Wir brauchen Vergebung, um wirklich Freiheit von Schuld zu bekommen. Gottes Vergebung für dich selbst annehmen, der zweite Punkt. Obwohl wir in der Bibel lesen, dass Gott unsere Verfehlungen so weit von uns entfernt, wie es eigentlich nur möglich ist, und er gnädig mit uns ist, indem er uns eben nicht nach unseren Missetaten, nach unseren Sünden bestraft, sondern uns vergibt, sind wir oft härter zu uns selbst, als er zu uns ist und verurteilen uns für Dinge, für die er uns gar nicht mehr verurteilt. Gottes Vergebung anzunehmen bedeutet, unsere Schuld zu bekennen und ihn durch ehrliche Umkehr zu verherrlichen. Anderen vergeben, damit dir vergeben wird. Jesus sagt, wir sollen anderen vergeben, damit Gott uns vergibt. Wenn wir an ihn und seine Auferstehung glauben, dann ist uns ewig vergeben. Aber hier auf der Erde sündigen wir nun mal weiter und brauchen immer wieder aufs Neue seine Vergebung und die Vergebung untereinander. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in bereinigten Beziehungen zu unseren Mitmenschen stehen, um auch Gott um Vergebung für unsere Verfehlungen bitten zu können, so wie es das Vaterunser lehrt. Anderen vergeben, damit dir vergeben wird. Es ist leichter gesagt als getan. Und du weißt heute am besten, wo Unvergebenheit in deinem Leben herrscht, welche Beziehungen vielleicht angekratzt sind. Und du weißt auch, dass es deiner Beziehung zu Gott schadet. Ich hoffe spätestens nach heute. Und vielleicht brauchen manche Dinge auch noch etwas Zeit. Vielleicht ist aber auch heute der Zeitpunkt gekommen, wo du den ersten Schritt auf eine Person zugehst und um Vergebung bittest oder Vergebung aussprichst. Wo du anfängst, an dieser gestörten Beziehung zu arbeiten, weil du selbst Vergebung von Gott erfahren hast, als du es am meisten gebraucht hast. Amen.